ich bilde mir nicht ein, dass ich mit meiner Musik die Energie der Leute steuern kann. Das glaube ich nicht. Aber ich kann sie unterstützen. Ich kann sie manchmal vielleicht ein bisschen pushen. Und ihr müsst darauf aufpassen, dass ich sie nicht runterfahre. Ja. Das habe ich eigentlich gelernt aus einem Managementbuch aus den 80er Jahren. Das ist Mythos, Motivation. Und den einzigen Satz, den ich mir mitgenommen habe daraus, ist, dass man als Manager eigentlich nicht probieren muss, Mitarbeiter zu motivieren, weil jeder Mensch ist grundsätzlich von sich aus motiviert. Man sollte in erster Linie aufpassen, dass man sie nicht demotiviert.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von Cabeceo. Ich freue mich, dass ein arrivierter Tango-DJ zu Gast ist. Und das Thema heute ist eben das Tango-DJing auf Milongas. Ich darf begrüßen herzlich Christian Oberndorfer. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, nach einem anstrengenden Tag, wie ich gerade gehört habe, herzukommen.
Sehr gerne, danke.
Ganz kurz wollen wir deine Person vorstellen. Du bist Unternehmensberater, selbstständiger Unternehmensberater, wenn ich es richtig verstehe, seit langer Zeit schon. Ich glaube, du hast 11 Jahre vor mir damit begonnen, mit der Selbstständigkeit. Und bist aber auch schon sehr, sehr lange Tango-Dancer. Kannst du dich noch erinnern, wann du ungefähr begonnen hast mit dem Tango-Tanzen?
Ja, ganz genau. Das war Oktober 2002.
Und was war da der Grund dafür? Hat dich jemand mitgeschleppt, wie die meisten Männer? Oder?
So ähnlich, ja. Es war ein längerer Vorlauf. Ich war Jahre davor, ich glaube 3 Jahre, 4 Jahre davor, mit einer Freundin bei einem Workshop. Der war so schrecklich, dass ich sofort wieder aufgehört habe. Sie hat aber weitergemacht. Und wir waren dann einige Jahre später miteinander Abendessen und sie meinte dann, es war so schön, Christian, aber ich gehe jetzt tanzen. Und damals gab es noch den Volksgarten mit diesem schönen Freiluftpavillon und da bin ich hin und dort hat es mich dann erwischt.
Ja, aber du hast ja relativ rasch danach begonnen mit dem Auflegen, nicht? Stimmt das?
Ja, 1,5 Jahre später ungefähr, da hatten wir so eine kleine Runde. Es war keine Milonga, wir haben uns immer so einmal die Woche getroffen, so 10 bis 15 Leute. Und irgendjemand musste Musik machen und das war ich. Und so hat es dann begonnen. Da kam dann auch der Martin Haslina dazu. Dort habe ich ihn dann auch kennengelernt. Und ich habe dann, glaube ich, 1 Jahr später um der Ecke in zu einem Dorf, das Dorf ist das, ein Kulturplatz, eine kleine Milonga begonnen. Genau. Das war quasi der Vorläufer der Crossover-Milonga, die dann der Martin Haslina, die Susi und ich miteinander gestartet haben.
Und das war ungefähr Mitte der Nullerjahre oder so?
Das war ziemlich genau 2005, ja. Mhm.
Gab es das damals schon? Ich meine, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe schon früh begonnen, sogar vor dir mit dem Tango-Tanzen begonnen, habe nach einem Jahr aufgehört. Damit, weil meine Partnerin gemeint hat, das ist nichts für uns und ich habe das auch gemerkt, das ist im Sinne von, das ist nichts für uns beide, gemeinsam als Paar, da waren die Divergenzen so groß, die sie aufgemacht haben, und bin dann aber 10 Jahre später wieder eingestiegen. Wie war denn das damals mit den, gab es das auch schon mit Cortinas und so weiter und die strengen Abläufe in einer Milonga, also 4 Tango-Tänze in einer Tanda, Cortina, 3 Vals, Cortina und so weiter? Oder habt ihr einfach der Reihe nach Musik gespielt und wer tanzen wollte, hat getanzt?
Also in der Crossover Milonga gab es keine Cortinas. Es gab damals Milongas mit Cortinas, natürlich. Es gab auch Milongas mit traditioneller Musik ohne Cortinas. Wir haben allerdings sozusagen das Gegenprogramm gestartet. Wie halt auch irgendwie so viele Tänzer, die beginnen, sehr auf den Beat konzentriert waren, das heißt, es hat uns elektronischer Tango gefallen. Wir haben allerdings auch zu Jazz-Tango getanzt und auch zu Non-Tango getanzt und zwischendurch eigentlich immer nur traditionellen Tango eingeflochten, weil wir uns auch noch gar nicht wirklich auskannten. Und ich muss auch gestehen, die ersten 2, 3 Jahre haben traditionelle Tangos für mich alle gleich sich angehört.
Also, war das egal, ob es die Sali oder der Rienzo. Das war einfach gerade eine Musik.
Also wirklich, da gab's, da habe ich mir wirklich schwer getan. Und ja, und wir haben dann gemerkt, dass eigentlich sehr viele Leute darauf reflektieren, abseits der traditionellen Tangos einfach nur zu tanzen. Ja? Ohne Cortinas, ohne Cabaseo, ohne Ronda.
Naja gut, also, das ist teilweise immer noch so.
Es war sehr wild, aber es war in erster Linie eigentlich irgendwie sehr lustig und so unserer eigenen Unterhaltung. Aber es war für mich dann natürlich auch der Einstieg in die Tango-Musik selber, weil dann habe ich angefangen wirklich zu recherchieren, Dinge auszuprobieren. Und für mich war dann eigentlich ein großer Knackpunkt, als ich das erste Mal in Buenos Aires war. Das war zwar schon 2005, 2007 war ich dann allerdings dort auch auf Plattensuche und habe angefangen, Platten zu sammeln, weil ich an sich auch privat Platten gehört habe und noch immer mache.
Also Platten im Sinne von Vinyl.
Vinyl, genau. Mhm. Und ja, auf Vinyl gab es an sich eigentlich nur traditionelle Orchester oder eben die Orchester der 60er, 70er Jahre. Und das war mein Einstieg in den traditionellen Tango. Da ging dann ein Universum auf für mich.
Mhm. Darf man fragen, wo legst du heute überwiegend auf?
Interessanterweise überwiegend eigentlich in Deutschland und hier in Wien. Manchmal werde ich in die Bundesländer eingeladen, aber hier in Wien und in Deutschland auf größeren Melongas und hauptsächlich aber auf Marathons.
Mhm. Auch schon auf Festivals?
Festival habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich habe auf Encuentros gespielt, aber auf einem Festival noch nie, das fehlt mir noch.
Da gibt es besondere Voraussetzungen wahrscheinlich dafür. Wenn ich die Frage nicht richten würde, was verdient man eigentlich als DJ, aber das hebe ich mir auf für später. wie gehst du in der Praxis jetzt eigentlich vor beim Vorbereiten oder beim Auflegen einer Cortina? Ich sehe, also ich, nicht nur ich, sondern wir Tango-Tänzer sehen ja, dass da der DJ sitzt, hat oft Kopfhörer auf, schaut in den Computer hinein mit ernster Miene und macht irgendwas am Computer und es ist völlig unklar, schaut er sich die Facebook-Seite an und die Playlist rennt eh runter, weil die ist ja da, oder schiebt er tatsächlich jetzt Audiodateien hin und her und programmiert quasi die Milonga in diesem Moment, in diesem Live-Moment, und man wird halt 5 Minuten später hören wahrscheinlich, was er da gerade hingeschoben hat. Vor so einer Vorgangsweise hätte ich einen Mörderbammel, bin mir aber nicht sicher, ob das eine sinnvolle Vorgangsweise ist, im Moment einer Live-Milonga auch wirklich einen Tandar live zusammenzustellen. Das ist schon, glaube ich, das erfordert schon ein ungeheures Wissen oder über die Musik, die man da zusammenstellt. Aber wie machst du das konkret?
Also mit vorgefertigten Playlists komme ich ganz sicher nicht. Das funktioniert einfach nicht. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass auf der einen oder anderen Milonga gute Playlists gut ankommen. Aber tatsächlich geht es ja eigentlich wirklich immer darum, die Energie im Raum oder der ganzen Location im Idealfall zu erfassen und der Tanzfläche natürlich und darauf einzugehen. Und das Ziel ist ja, also das Schönste, was einem DJ passieren kann, ist, dass der Funke überspringt und es gibt irgendwann so eine Art Dialog zwischen Tanzfläche und DJ. Mhm. Und dazu stelle ich tatsächlich manchmal in der Minute Tandas zusammen. Ich habe natürlich irgendwie sehr, sehr viele Tandas, die ich im Kopf habe oder die ich aus vergangenen Melongas in Playlists habe, von denen ich weiß, die funktionieren gut, die passen eigentlich immer. Beziehungsweise Tandas, an denen ich auch sehr lange gefeilt habe. Also es gibt tatsächlich Tandas, die für mich perfekt sind. Die ändere ich dann auch nicht. Aber es gibt dann durchaus auch Situationen, wo ich einen anderen Einstieg haben möchte oder einen anderen Ausstieg haben möchte oder es vom Tanzpublikum her es hergibt, dass man vielleicht was Besonderes macht oder eine Überraschung spielt. Dann mache ich das durchaus. Und was auch manchmal vorkommt, ist, dass ich lege manchmal so 2, 3 Tandas vor, ja, wo ich dann merke, das passt nicht. Und es ist mir schon das eine oder andere Mal passiert, dass ich während der Cortina noch die nächste Tanda ändere.
Das ist mutig. Ja, da muss man cool sein. Ja, die Coolness kriegt man wahrscheinlich mit der Zeit.
Ja, also das Wichtigste ist, denke ich, dass man die Klaviatur hat und dass man die Orchester kennt, dass man die Epochen kennt, dass man weiß, wie passen die einzelnen Genres, instrumental, mit Sänger, welche Sänger etc. Und wenn man seine Bibliothek gut kennt, dann gewinnt man einfach an Sicherheit.
Du hast gesagt, du reagierst auf die Tanzfläche. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn du, ich weiß es nicht, eine ruhige Tanda gespielt hast und das Tanzen die Leute so da vor sich hin, dass man sich denkt, ja, die schlafen auch vielleicht gleich ein. Kommt da jetzt bewusst eine dynamische Tanda oder denkst du, das ist die wollen halt die Stimmung haben und jetzt setzt du was Ruhiges drauf? Wie spürst du das oder wie reagierst du drauf?
Das hängt von vielen Faktoren ab. Einmal vom Format der Veranstaltung, ist es eine Milonga, ist es ein Encuentro, ist es ein Marathon, weil dort die Dynamiken sehr unterschiedlich sind und auch die Erwartungen sehr unterschiedlich sind. Aber in erster Linie hängt es eigentlich davon ab, mit welcher Energie die Leute da sind. Und das ist sehr unterschiedlich. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich mit meiner Musik die Energie der Leute steuern kann. Das glaube ich nicht. Aber ich kann sie unterstützen. Ich kann sie manchmal vielleicht ein bisschen pushen. Und ich muss darauf aufpassen, dass ich sie nicht runterfahre. Ja. Das habe ich eigentlich gelernt aus einem Managementbuch aus den 80er Jahren. Das ist Mythos, Motivation. Und den einzigen Satz, den ich mir mitgenommen habe daraus, ist, dass man als Manager eigentlich nicht probieren muss, Mitarbeiter zu motivieren, weil jeder Mensch ist grundsätzlich von sich aus motiviert. Man sollte in erster Linie aufpassen, dass man sie nicht demotiviert. Und das ist, glaube ich, keine schlechte Regel, ja? Einfach irgendwie zu checken, wie sind die Leute drauf, was für eine Energie bringen sie mit und die zu unterstützen. Ja? Und wie ich das merke, das ist eine Mischung aus Erfahrung und aus Gefühl. Ja? Also ich denke, Empathie ist schon eine gute Eigenschaft für einen DJ, sich hinzustellen oder mal durch den Raum zu gehen oder eben nicht in den Bildschirm zu starren, sondern die Leute eine Tanda lang irgendwie zu beobachten und ein Gefühl zu bekommen, sind die Leute drauf, die gerade irgendwie müde sind oder wollen sich die bewegen oder wollen sich die gerade auch austoben vielleicht. Die Stimmungen gibt's ja auch. Sind gute Tänzer da, die jetzt vielleicht auch etwas Komplexeres beherrschen oder sind eher Tänzer da, die auf was Einfaches besser reagieren oder ist die Stimmung auch so, dass die Leute vielleicht einmal auch ein bisschen kuscheln wollen? Ja, also es ist in erster Linie, glaube ich, Empathiesache und Erfahrung.
Dazu kommt ja, dass eine Milonga wahrscheinlich drei Phasen hat. So die Startphase, sind noch nicht allzu viele Menschen da. Der große Rest trudelt erst ein, dann die Hochphase, das sind alle da und die drängeln sich vielleicht auf der Piste. Und dann die Schlussphase, wo schon wieder viele weggegangen sind und aus meiner Beobachtung zumindest die Leute, die überbleiben, eher ein höheres Niveau haben, ein höheres Tanzniveau haben. Ist dir das wurscht oder spielt das keine Rolle und du reagierst jetzt einfach nur auf das, was du spürst im Sinne von dynamisches Publikum oder die wollen eher kuscheln und so weiter? Oder gibt es da sozusagen für dich eigentlich Goes und No-Goes, was magst du nicht in der Anfangsphase und was magst du auch garantiert nicht in der Schlussphase einer Milonga?
Ja, da gibt's schon Dinge, ja. Aber zum einen, das, was du zuerst gerade gemeint hast, diese drei Phasen, da würde ich sagen, ja, das war früher so. Das hat sich meiner Meinung nach allerdings verändert. Im Speziellen eigentlich seit der Pandemie verändert, weil sich das Ausgehverhalten verändert hat. Es haben sich auch die Anfangszeiten oder die Laufzeiten der Milongas geändert. Das heißt, wenn eine Milonga um Mitternacht aus ist, hat man im Regelfall eigentlich bis fast vor Schluss schon eigentlich eine relativ volle Tanzfläche. Dass die guten Tänzer überbleiben, das war tatsächlich einmal so, Also so diese Attitüde, ich komme erst 2 Stunden später und warte, bis dann irgendwie das Volk weg ist und dann habe ich Platz und dann kann ich mich austoben. Das gab es ja tatsächlich, das gibt es wahrscheinlich auch noch immer auf den einen oder anderen Plätzen. Aber das hat sich meiner Meinung nach verändert. Und darauf muss man als DJ natürlich auch reagieren. Ja. Aber so No-Gos, ja, natürlich. Also ich würde jetzt nicht als zweite Tanda Polyese spielen, ja, zum Beispiel. Oder ich würde auch nicht als zweite Tanda 70er Jahre Tarienzo spielen oder Rakiati oder etwas in der Klasse. Genauso wie ich dann am Schluss nicht unbedingt in die 20er Jahre gehen würde. Was ich sowieso nicht tue, also ich spiele kaum 20er Jahre. Aber jetzt als Extrembeispiele.
Ich möchte unser Gespräch anlegen, Benjamin Longer. Wir haben Tandas und wir haben Cortinas. Die Tandas sind das Gespräch, das Thema zum Gespräch, eben zum Thema DJing, und die Cortinas sind andere Themen, aber wir reden jetzt nicht über Mathematik oder keine Ahnung, Politik, sondern hat schon mit Tango zu tun. Konntest du beobachten, wie sich das Tanzen, also wirklich das Tanzen jetzt, nicht die Musik, sondern das Tanzen auf Milongas in der Zeit, in der seit du Tango tanzt, verändert hat? Also gibt es irgendwelche Figuren, Elemente, die man heute macht, die man früher nicht gemacht, oder welche, die man früher gemacht und heute nicht mehr macht? Hat man früher einfacher getanzt oder heute einfacher? Ist da irgendwas in Erinnerung geblieben?
Puh, gute Frage.
Also wenn du dir an deine eigenen Anfänge erinnerst, die wird es genauso gegangen sein wie uns allen. Also man muss sich erst daran gewöhnen, dass man improvisieren soll und was kann man improvisieren. Und auch du hast wahrscheinlich in Sequenzen gedacht und was kann ich, was ist noch in Erinnerung, wie funktioniert das und so weiter. Und das dann abgespult, wie, egal ob es zur Musik gepasst hat oder nicht. Oder ist es dir anders gegangen? Warst du ein Wunderkind?
Nein, überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe bei jemand gelernt, der mich sehr schnell auf die Tanzfläche gebracht hat. Dafür war ich ihm sehr dankbar. Aber auch bei jemand gelernt, der mit diesem Achterschritt gelehrt hat. Das war leider ein Korsett, von dem ich mich erst sehr spät befreien konnte. Also ich habe wirklich lang gebraucht, bis ich irgendwie aus diesem Achterraster rausgekommen bin. Das, an was ich mich erinnern kann, was früher permanent getanzt worden ist, war dieser Sandwich-Schritt, wo man als Mann die Frau abstoppt mit beiden Füßen und dann die Dame drüber steigen lässt. Ja. Das ist dauernd getanzt worden damals, vor 20, 25 Jahren. Das sehe ich jetzt eigentlich kaum mehr.
Wirklich?
Also zumindest bewusst nicht. Mhm. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich habe relativ lange gebraucht, bis ich das Gefühl gehabt habe, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich tanze jetzt auch ein bisschen runder und geschmeidiger. Und habe da im Grunde genommen erst so in den letzten 10 Jahren meine Peaks gehabt. Habe relativ lange gebraucht und ich denke, wenn es nicht die Musik gegeben hätte und das DJen, wäre ich nicht mehr dabei.
Gab es da auch Tandas, die du auch nach Jahren nicht vergessen kannst?
Von der Musik her?
Nein, vom Tanzen her.
Vom Tanzen her, Tandas im Speziellen.
Ja.
Ja, so 2, 3 fallen mir schon ein, ja.
Ja. Weil die so intensiv waren, oder?
Weil sie sehr intensiv waren, ja. Eine Tante erinnere ich mich sofort daran, die ist gar nicht so lange her, das ist, glaube ich, 2 Jahre her, das war eine Polyese-Tante auf einem Marathon. Wir haben uns zuvor nicht gesehen, haben diese Tante miteinander getanzt und sind uns nachher auf diesem Marathon nicht mehr begegnet. Und das war schon sehr speziell, ja.
So was ist mir auch passiert vor ein paar Jahren. Da sind halt diese Tango-Dinge, dieser Tango-Bliss, der da entstehen kann, glaube ich. Okay, kommen wir zur nächsten Tanda. Und steige ein mit der Frage, gibt es eigentlich so etwas wie eine Signature-Milonga bei dir? Also wo man sagt, wenn man dieses Stück hört, weiß man, das ist wahrscheinlich am Pult der Christian Oberndorfer und kaum jemand anderer. Entweder weil es ein Stück, eine bestimmte Musik ist, die sonst kaum wer spielt, oder eine bestimmte Abfolge. Hast du da so etwas, was immer, also anders, simpler gefragt, gibt es etwas, das du versuchst eigentlich immer zu spielen, weil es einfach, das magst du wahnsinnig gern, da tanzen Leute dazu gerne und das ist dann dein Ding?
Das muss man eigentlich andere fragen. Also so typische Signature Tandas oder Stücke würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin im Laufe der Jahre, also im Speziellen würde ich sagen, in den letzten 5, 6 Jahren für mich auf so eine Essenz gekommen. Ich habe jetzt kein Konzept, aber vor allem, wenn ich über mehrere Stunden spiele, also beim Marathon sind das in der Regel 6 Stunden, auf längere Milongas muss man mittlerweile sagen, länger, 4, 5 Stunden, dann orientiere ich mich schon sehr an einem gar nicht so unbekannten Leitfaden. Und das heißt einfach, ich spiele die Big Four. Ich schaue, dass die innerhalb von 2 Stunden jeweils einmal vorkommen. Das heißt, auf einem Marathon kommen die jeweils 2-mal vor. Und dann gibt es natürlich von den Big Four auch Milongas und Walzes.
Also wir müssen erklären, für alle Fälle sicherheitshalber, wer die Big Four sind. D'Arienzo,
Di Sali, Troilo, Pugliese, Di Sali, genau. Die haben natürlich auch die entsprechende Breite. Also speziell jetzt Di Sali und D'Arienzo haben ja schon sehr zeitig bekommen. Die haben viele, viele Jahrzehnte instrumental und natürlich mit vielen Sängern. Und über die Jahrzehnte haben sie auch in Stil immer wieder leicht adaptiert. Aber man erkennt sie natürlich immer. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt die Sali Ende 20 spiele oder Anfang 50. Das heißt, die Bandbreite ist extrem bei diesen vier. Letztendlich auch bei Pugliese, auch wenn der jetzt nicht über so viele Jahrzehnte sich so extrem verändert hat. Das sind sozusagen die vier Eckpfeiler, die ein Fundament ergeben. Und dazwischen gibt es dann eben Orchester, von denen ich meine, sie sind zwar sehr traditionell, aber trotzdem sehr energetisch. Und also das ist möglicherweise, wenn wir von Signature reden, etwas, woran man mich erkennen kann, dass ich eigentlich meistens sehr energetisch spiele. Also dadurch spiele ich auch einige Orchester nicht, die mir an sich eigentlich gefallen.
Welche zum Beispiel?
Ich spiele zum Beispiel so gut wie nicht Lomuto oder De Mare oder Canaro.
Mhm. Auch nicht einmal aus Milonga, Canaro Milongas.
Ja, das ist die große Ausnahme natürlich. Ja, es gibt keine bessere Milongas als von Canaro.
Denke
ich. Das stimmt, nein, da rede ich von Tango. Obwohl ich Canaro selber sehr mag, Canaro ist einer von diesen Orchestern, die extrem spalten. Also die sich mit Tango-Musik auskennen, von denen kenne ich eigentlich fast niemanden, der nicht entweder ein Canaro-Hasser oder ein Canaro-Liebhaber ist. Aber er ist halt von der Struktur her für mich nicht in der Energie, die ich spielen möchte. Und deswegen spiele ich ihn nicht. Obwohl ich ihn persönlich eigentlich sehr mag. Ja.
Mhm, verstehe. Du hast vorhin gesagt, bei einem Encuentro ist die Musik irgendwie anders. Ich war noch nie bei einem Encuentro, weil ich auch schon länger Tango tanze. Heuer wird es das erste Mal wo sein allerdings. Ich frage aber vorab, was ist denn der Unterschied zwischen Musik, die man bei einem Milonga spielt und bei einem Encuentro?
Der Unterschied Milonga und Encuentro. Ja, das ist, also der Unterschied ist meiner Meinung nach sehr krass. Also Encuentro zeichnet sich ja vor allem erstens einmal durch diese volle Tanzfläche aus. Man hat einen halben Quadratmeter das ganze Wochenende in etwa. Das heißt einmal extrem dynamische und raumgreifende Stücke zu spielen, ist eher sinnlos. Obwohl das punktuell auch funktioniert, weil die Leute, die auf Encuentros gehen, können auch in Encuentro tanzen und die tanzen halt sehr nach innen und weniger nach außen. Aber generell würde ich sagen, ist die Musik halt schon entsprechend auch dem Raumbedarf. Und ja, aber ansonsten hängt es von den DJs ab, ne? Also eine gute Mischung zwischen rhythmisch und melodisch. Ist auf Encuentros natürlich genauso beliebt wie auf Milongas. Es wird vielleicht mehr in die 20er Jahre hineingespielt, also nicht vielleicht, sogar ganz sicher wird mehr in die 20er Jahre hineingespielt als auf den hiesigen Milongas. Ja, das sind so die größten Unterschiede, die mir spontan einfallen.
Mhm. Schauen wir mal die Anatomie an, einen Tanda selber. Also die Musik ist innerhalb einer Tanda. Da gibt es ja verschiedene Auffassungsunterschiede. Vielleicht das Erste, was so beim, also ich stelle auch, ich bin auch manchmal DJ und meine Methode ist, also nicht, ich traue mich das nicht, was du magst, ist währenddessen frisch zusammenzustellen, da habe ich zu großen Bammel davor, dass ich einen Blödsinn mache. Nebenbei die Frage zum Beispiel, du hörst auch vor, und ob das machbar ist, und dann, es gibt ja wirklich Stücke, da weiß ich nicht, ist das jetzt eine Milonga oder einfach ein rhythmischer Tango? Es ist verflucht schwer zu erkennen.
Vierpop.
Ja, man muss dann ewig lang reinhören und dann irgendwann mal drauf zu kommen, das ist wahrscheinlich wirklich ein Zweivierteltakt. Na, jetzt ging es aber nicht nach Zweivierteltakt, das kann doch keine Milonga sein. Also ich würde mir auf jeden Fall nicht trauen. Also ich bereite Tanda-Pakete vor und die kann ich aber dann austauschen. Und aber bin sicher, dass ich die Tanda an sich wird funktionieren, in sich geschlossen, und da wird kein Blödsinn passieren. Also größte Horrorvorstellung für mich persönlich ist, irgendein Walz mischt sich ein in eine Tango-Tanda oder umgekehrt. Ja, das wäre Katastrophe. Also Katastrophe. Niemand stirbt, aber es stört das Bild maßlos und es knabbert am Renommee, am eigenen Image. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Milongas mit Tandas arbeiten, wo Tango, also vier Stücke hintereinander gespielt werden und nicht drei Stücke wie bei kurzen Milongas, die nur bis zu 3 Stunden dauern. Wie ist da deine Vorgangsweise? Siehst du da einen Unterschied zwischen den Plätzen 1, 2, 3 und 4 oder behandelst du die völlig gleich?
Nein, da gibt es natürlich Unterschiede. Also zum einen schaue ich natürlich darauf, dass diese Stücke jetzt von der Klangfarbe, von der Rhythmik sehr, sehr ähnlich, sehr nah beieinander sind. Idealerweise finde ich Stücke, die möglicherweise im selben Jahr aufgenommen worden sind oder sogar in derselben Woche, ja, wenn man das rückverfolgen kann. Das spürt man dann schon, dass es da eine bestimmte Harmonie gibt. Aber der Einstieg ist natürlich wichtig. Der Einstieg muss die Leute einfach auf die Tanzfläche holen. Also wenn ich eine Tanda zusammenstelle, zum Beispiel zu Hause, dann versuche ich mir immer vorzustellen, ich selber stehe irgendwo auf einer Milonga an der Bar und jetzt kommt dieses Stück nach einer Cortina. Holt's mich oder holt's mich nicht? Das ist eigentlich das wichtigste Kriterium für das erste Stück aus meiner Sicht. Da hilft's natürlich, wenn das auch etwas Bekanntes ist. Und das letzte Stück ist für mich wichtig, weil ich natürlich die Tänzer mit einem guten Gefühl von der Tanzfläche gehen lassen möchte oder mit einem Lächeln oder mit einem intensiven Gefühl, wenn es möglich ist. Genau. Und die zwei Stücke dazwischen geben mir dann die Möglichkeit, entweder hier eben eine Linearität herzustellen, also so, dass man auch weiß, okay, das zweite Stück ist jetzt ähnlich zu tanzen wie das erste und so weiter, oder eben eine Überraschung einzubauen. Ja. Das kommt dann auf die Situation an, auf die Tänzer, auf die Veranstaltung. Genau, aber das sind für mich eigentlich dann so die zwei Plätze, wo man sich spielen kann.
Wo man ein bisschen experimentieren kann, was weniger bekannt ist, auch spielen kann und schauen, wie das ankommt.
Richtig, genau, ja. Ja. Genau.
Wir machen wieder eine Cortina. ganz was anderem. Wenn man nach Milongas geht heutzutage, sieht man ja verschiedenste. Menschen, die sehr gut angezogen sind und Menschen, die casual hingehen, ganz so, wie wenn sie was in den Garten sitzen würden, Jeans und T-Shirt. Und man sieht Menschen, die irgendwie hingehen, wo man sich fragt, was ist das jetzt? was ist denn dein, also wir wollen jetzt nicht über andere urteilen, aber was ist denn dein Zugang zu dem Thema? Machst du dich wirklich unter Anführungszeichen quasi schön für eine Milonga? Ist es für dich doch ein besonderer Abschnitt des Tages? Oder ist es halt ein netter Abend, aber es gibt jetzt keinen Grund da, dass man sich da jetzt in Schale wirft? Wie siehst du das?
Also für mich persönlich. Mhm. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen ein Bild von mir, das von meinem Vater geprägt ist. Mein Vater ist in Buenos Aires aufgewachsen. Und das habe ich alles erst sehr spät mitbekommen. Und mein Vater wäre niemals in einer Trainingshose und einem T-Shirt auf die Straße gegangen, um eine Zeitung zu holen. Mhm. Das war allerdings hier in Wien nicht so üblich. Und als ich das erste Mal in Buenos Aires war, habe ich das verstanden. Die Leute legen dort einfach irgendwie Wert darauf, sich gut zu präsentieren. Und ich denke, das ist grundsätzlich auch eng mit dem Tango verbunden. Es geht ja letztendlich auch um eine Frau-Mann-Situation. Es geht darum, dass man sich auch von einer guten Seite zeigt. Und ich denke, also bei den Damen sieht man das ja auf den Milongas ja ohnehin. Die nutzen ja den Milongas ja sehr oft einfach, um sich sehr elegant zu präsentieren, sehr tangomäßig zu präsentieren und freuen sich natürlich schon auch, wenn sie ein männliches Gegenüber haben, das auch auf sich achtet. Also, und das ist auch meine Haltung. Also ich möchte in erster Linie auch bequem gekleidet sein.
Also du ziehst jetzt keine Anzüge an?
Nein, ich habe eine bequeme, doch, denke ich, halbwegs elegante Tanzhose und dazu gibt es dann halt ein gebügeltes Hemd.
Das auf jeden Fall, ein gebügeltes Hemd. Ja. zurück zum nächsten Tando. Da gibt es ja so, ich glaube, so DJ-Glaubensfragen, was man jetzt in einer Tanda zusammenmischen darf. Ich habe schon gehört jetzt, du hast das vorhin gesagt, naja, das soll dasselbe Orchester sein und vielleicht die Aufnahmen in derselben Woche. Das wäre ganz angenehm, dass es einem nicht komplett rausreißt mittendrin oder dass man sich verarscht vorkommt, wenn man zu einem bestimmten Stück auf die Tanzfläche gegangen ist und dann kommt ab der Nummer zwei etwas ganz was anderes und man denkt sich, das wollte ich aber eigentlich nicht tanzen. Aber wie stehst du zu diesen Dingen, dürfen in einer, also für dich jetzt persönlich, nicht Tango-Polizei ist mir jetzt egal, aber dürfen die Tandas gemischt sein im Sinne von instrumental mit Vokal? Wie schaut das bei dir aus?
Also dürfen ja, auf jeden Fall. Es ist schon mein Grundprinzip, dass ich versuche, durchgehend instrumental oder gesungen zu spielen. Weil das insgesamt ja etwas mit der Stimmung macht und mir ist es schon auch wichtig, dass ich den Tänzern gegenüber das halte, was ich mit der ersten Nummer verspreche, prinzipiell. Aber das, was ich schon manchmal mache, ist dann das abzurunden oder eine Überraschung hineinzubauen. Also zum Beispiel drei Gesungene und dann kommt dann ein Instrumentaler. Also ein Beispiel dafür, was sich total anbietet, ist Inspiration. Calo, Troilo, das ist einfach es bleibt sozusagen im Duktus der anderen Tangos, der gesungenen Tangos. Und es ist eine wunderschöne Melodie, es ist sehr intensiv, nur es kommt dann halt keine Stimme. Und das hat manchmal nette Effekte. Ja, also so Glanzpunkte zu setzen, mische ich dann schon auch. Aber jetzt einfach nur so, weil mir gerade nichts anderes einfällt, nehme ich mal die vier und der eine ist gesungen und der andere nicht, finde ich den Tänzern gegenüber nicht so fair. Mhm.
Und was ich auch gemerkt habe beim Zusammenstellen von Tandas, wenn ich das für mich mache, dass es das Orchester vielleicht sogar in derselben Woche aufgenommen hat oder, ist ja Woche nicht gerade, aber im selben Jahr auf jeden Fall und es gibt unterschiedliche Sänger. Und irgendwie denke ich mir, aber als Tänzer fällt es mir nicht auf und denke mal, was spricht dagegen, verschiedene Sänger zusammenzumischen, derselben Tanda, Hauptsache ist dasselbe Orchester, Hauptsache ist dieselbe Periode, Hauptsache die Musik passt zusammen und sticht nicht komplett raus, aber war halt ein anderer Sänger. Wie siehst du das? Hast du da Angst vor der Tango-Polizei oder?
Ich habe grundsätzlich überhaupt keine Angst vor der Tango-Polizei. Es gibt Gott sei Dank auch kaum Tango-Polizei. Es gibt manchmal lustige Diskussionen mit dogmatischen Menschen, aber das kann man auch von der heiteren Seite sehen. Nein, grundsätzlich darf man natürlich alles machen, was in irgendeiner Weise eine schöne Harmonie herstellt. Das schon. Ich persönlich misch Sänger eigentlich nicht so gern, außer bei Waltz-Tandas. Weil da einfach der Dreivierteltakt derartig dominant im Vordergrund ist und da passt das. Aber es gibt auch oder es gab zumindest immer wieder so Phasen der sogenannten Tanda Especial, wo sogar unterschiedliche Orchester gemischt werden. Davon bin ich kein Freund, um ehrlich zu sein. Aber prinzipiell versuche ich dann schon, dieselben Sänger in einer Tanda zu halten oder denselben Sänger in derselben Tanda zu halten.
Also einen Mix-Tanda gibt es bei dir gar nicht, auch nicht im Walz, obwohl es ja eine dominierende Sache ist, dieser Rhythmus.
Im Walz schon, also jetzt von den Sängern her, ja, ob da jetzt mal Sänger A und Sänger B ist, das gibt schon. Aber auch da versuche ich es eigentlich so zu machen. Was ich gern mache, ist die ersten zwei zum Beispiel von einem bestimmten Sänger und das dritte dann im Duo mit jemand anderem. Was ich auch machen würde, ist erstes Stück Sänger A, zweites Stück Sänger B und dann ein Duo zusammen, so in der Art.
Das gibt es. Aber dass verschiedene Orchester zusammengemischt werden, ich weiß nicht, eine Walz-Tanda mit einem Walz von Calo und einem Walz von Julio De Caro und so weiter, das kannst du ausschließen. Das wird es für dich nicht geben.
Das mache ich nicht, nein. Ja. Noch dazu, wo Walz wie soll ich sagen, also ich brenne für Walz. Ja. Und also, wenn ich auf einer Milonga bin und ich habe überhaupt keine Lust zu tanzen, die Walz-Tanda tanze ich immer. Und so geht es mir beim Auflegen auch, weil man mit Walz ja generell die Stimmung sofort verändern kann und heben kann. Ich habe von irgendjemandem einmal gehört, dass angeblich der Dreivierteltakt irgendeinem Rhythmus im Körper entspricht, ja. Irgendeiner Energieschwingung. Ja. Okay. Ich bin dem nicht nachgegangen, aber es macht für mich total Sinn, weil sobald Dreivierteltakt gespielt wird, fangen die Leute zum Lächeln an.
Jetzt brauchen wir einen medizinischen Zuhörer oder Zuhörerin, der uns das bestätigen kann, dass es irgendwie mit Herzschlag zu tun hat oder so. Das könnte durchaus, kann man gut vorstellen. Ich persönlich bin wagemutiger, was Walz-Tandas betrifft. Also in meinen Milongas gibt es dann immer wieder. Es kann vorkommen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich eine klassische Musik-Walz-Tanda spiele und das ist dann halt natürlich nicht dasselbe Komponisten, dasselbe Orchester und dasselbe alles. Ja. Wäre das für dich dann schlimm? Würdest du dann nicht tanzen wollen? Also das dritte Stück ist dann immer die Jazz-Suite von Shostakovich, ja, weil das ist dann wirklich so der Burner schlechthin mit einem großen Orchester.
Ich kenne ihn, ja, ich kenne ihn gut. Also ich muss gestehen, für mich ist er irgendwie durch. Ich habe ihn zu oft gehört. Aber für viele Leute passt er auch. Ich selber würde es nicht spielen. Ich habe es ja selber jahrelang auch gespielt. Ich habe ja, als ich vor 20 Jahren begonnen habe, eben als Crossover-DJ angefangen. Da haben wir alles Mögliche gespielt, was Dreiviertel- oder Viervierteltakt hatte.
Auch klassische Musik?
Auch klassische Musik.
Und welche Art von klassischer Musik in erster Linie? Also wir unterscheiden zwischen Barock und Klassik und impressionistischer Musik und romantischer Musik oder gregorianische Karelle.
Nein, schon, also klassisch.
Beethoven, Schubert.
College, genau, Beethoven.
Auch, bisschen auf in den 20. Jahrhundert, also offensichtlich.
Ja, wobei wir das nicht andauernd gemacht haben. Ne? Also das kam schon irgendwie punktuell. Das habe ich das eine oder andere Mal gemacht. Susi hat das eine oder andere Mal auch gemacht. Grundsätzlich, also ich würde das heute nicht mehr machen, weil ich mich tatsächlich mehr oder weniger in der goldenen Epoche, also so von Mitte 30 bis Mitte 50 bewege. Ja. Und das ist, also da komme ich jetzt nochmal zurück auf das Wort Signature, das glaube ich, zeichnet mich aus, aber da gibt es halt sehr, sehr viele DJs, die sich da bewegen, ja. Aber nein, mischen würde ich nicht und auf die Frage, wo ich dazu tanzen würde, wenn ich auf der Tanzfläche bin, ja, dann bleibe ich sicher auf der Tanzfläche, ja. Aber es würde mich nicht auf die Tanzfläche holen, unbedingt. Und das Allerschlimmste ist für mich, wenn jemand drei langsame Walz hintereinander spielt. Also wirklich langsame. Da bekomme ich innerliches Zittern.
Hässlich fern vom DJ-Pult und DJ-Tisch. Die Idee, dass man eine Tanda spielt vom selben Orchester, aber aus verschiedenen Perioden, also im Sinne von verschiedenen Jahrzehnten, ist wahrscheinlich auch ein No-Go dann in dem Fall. Also es ist wichtiger, dass die Musik den Flow hat, als dass jetzt das Orchester dasselbe ist.
Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also das wäre für mich vielleicht irgendein theoretisches Konzept, das jemand irgendwie ausprobieren möchte, aber in erster Linie geht es darum, ich hole die Tänzer auf die Tanzfläche und damit gebe ich eigentlich ein Versprechen für die Tanda ab.
Die großen vier kommen also regelmäßig vor. Schaust du da wirklich so einen Rhythmus zu finden, dass die tatsächlich auch in 2 Stunden einmal enthalten sind passiert es halt einmal, dass es sich, keine Ahnung, sogar 3 Tarienzo Tandas gibt, wenn das Publikum merklich sehr gern dazu tanzt?
Also bei einem Marathon könnte das passieren. Spürt man, manchmal wird das sogar gefordert. Aber normalerweise genügt es eigentlich auch. Dass man alle 2 Stunden alle 4 jetzt einmal spielt, also Tango-mäßig. Es würde dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu einseitig werden. Also ich kenne...
Ja, wobei man könnte ja, keine Ahnung, Troilo aus verschiedenen Phasen spielen. Das würde wahrscheinlich keinem Menschen so wirklich auffallen, dass das jetzt Troilo ist, wenn du spielst aus den frühen 40er Jahren oder aus den 60er Jahren.
Das stimmt schon, ja, natürlich, genau. Ich könnte jetzt irgendwie Anfang 40er Troilo spielen, instrumental, und dann spätere Troilo gesungen. Das wäre von der Stimmung her ganz was Unterschiedliches. Bietet sich für mich deswegen nicht an, weil es dazu von den anderen Orchestern immer gute Alternativen gibt, die auch gern gehört werden.
Machen wir eine Cortina. Ein Thema, über das man gar stundenlang diskutieren kann und auch ganze Episoden machen kann, ist das Thema der Ablehnung beim Tango. Also man macht einen Cabeceo und wird jetzt nicht versehentlich abgelehnt, sondern merklich, also deutlich abgelehnt. Ja, jemand will nicht. Du bist ein sehr erfahrener Tänzer, du tanzt schon sehr lange. Passiert es dir eigentlich noch, dass du abgelehnt wirst?
Leider schon, ja. Und vor allem ja jetzt wieder, ne? Okay. Also da spielt das Alter auch eine Rolle.
Ja.
Aber natürlich, ja.
Genau. Aber macht das was mit dir? Oder kann es Situationen geben, wo es dir nicht egal ist?
Absolut, natürlich, ja. Also es hängt natürlich auch von meiner Tagesverfassung ab. Es hängt vielleicht irgendwie von der Art der Ablehnung ab. Aber natürlich habe ich auch gelernt, dass man nicht in erster Linie mal irgendwie projizieren soll oder nicht alles auf sich selbst beziehen sollte. Man weiß an sich eigentlich jetzt nicht, in welcher Situation das Gegenüber ist. Vielleicht will sie eine Pause machen. Vielleicht hat sie gerade eine anstrengende Tanda gehabt. Vielleicht hat sie eine frustrierte Tanda gehabt. Vielleicht wartet sie auf jemand bestimmten, was auch immer. Es kann 1000 Gründe geben. Meistens, glaube ich, liegt es dann auch tatsächlich eigentlich am Gegenüber. Die andere Sache ist, wenn man dann von einer und derselben Tänzerin wiederholt abgelehnt wird, da muss man dann halt irgendwie kapieren, okay, die will nicht mit mir.
Ja, also das ist sicher auch so, man muss unterscheiden zwischen will jetzt mal nicht, das wollen wir alle mal, auch selbst als eigene Erfahrung, nicht, oder man merkt, diese Person, die kann man am Boden liegen und anflehen und die wird nie im Leben mit einem tanzen. Ja. Das ist aber schon schmerzhaft. Also, da kann ich nicht sagen, das ist nichts Persönliches. Ich meine, das ist persönlich, oder?
Natürlich, klar, sicher.
Also gibt es bei dir auch?
Ja, klar, sowieso.
Ich bin froh. Ich bin nicht für dich, aber ja. Das ist ja auch noch so.
Nee, also der Tango ist in vielen Dingen ein Spiegel des alltäglichen Lebens. Ja, auch da.
Machen wir die nächste Tanda und bleiben wir bei Tandas auch. Es gibt ja in Wien einen Milonga-Abend am Freitagabend. Da ist eindeutig erwünscht, dass da die Musik der goldenen Ära gespielt wird und ja nichts anderes. Aber wie stehst du eigentlich zu der Interpretation, also eigentlich überhaupt zur Aufnahme in Milongas von Orchestern, die einfach heutzutage das spielen und heutzutage aufnehmen? Es ist völlig egal jetzt, Colla Tango, Silenzio Tango, Tango Bardo, Romantico Milonguero, Hyperion Ensemble und so weiter, Solo Tango. Gibt es ja ganz viele Orchester, die großartige Musik machen. Aber da gibt es ja natürlich die Philosophien, okay, kommt mir nicht in meinen Computer für eine Milonga, das ist schön zum Hören, aber ich bleibe da bei einer goldenen Ära und bei den Klassikern, oder ich bin eher der Vertreter der zweiten Fraktion, sagen, ja, zwischendurch mal reinspielen, damit es nicht unter Anführungszeichen zu langweilig wird für viele Ohren von Besuchern und Besucherinnen. Wie stehst du dazu? Mischst du manchmal solche Orchester rein oder gibt es bei dir auch nur die, entweder die großen vier, auch aus späteren Aufnahmen bis 70er Jahre und sonst aber auch in erster Linie fokussiert auf die goldene Ära? Oder kann dir einfallen, dass man bei dir auch hören kann, eben Romantico Milonghero in einer Milonga?
Ja, da würde ich jetzt in zwei Punkte unterscheiden. Das eine ist irgendwie meine persönliche Sicht der Dinge und das andere ist tatsächlich dann die Realität in manchen Milongas, beziehungsweise auch der Veranstalter. Meine persönliche Sicht ist, dass ich das bewundere, was zeitgenössische Orchester machen. Ich habe seinerzeit auch als Veranstalter, das ist jetzt, glaube ich, schon, weiß nicht, 13 Jahre her, Ciudad Baigón zweimal nach Wien eingeladen. 13 Musiker, das war fantastisch. Und ich denke, man hat fast alle gängigen zeitgenössischen Orchester live gehört bis dato. Da gibt's gute, da gibt's aber auch irgendwie schlechte Musiker darunter. Aber für eine Milonga lege ich sie eigentlich nicht mehr auf, weil sie sehr selten Eigenkompositionen haben, die mir jetzt in mein DJ-Set hineinpassen wollen. Und die Coverversion, die sie spielen, sind für mich persönlich in der Regel einfach nicht besser als das Original. Mhm. Was auch sehr schwer möglich ist, weil die Orchester heute sind, die haben zwischen, weiß nicht, 3 und 5, 6, 7 Musiker, manchmal vielleicht 8, wenn es hochkommt. Und die alten Orchester hatten wesentlich größere Orchester, also wesentlich mehr Musiker. Und wenn ich da 4 Bandoneons habe und 4 Violinen und so weiter und so fort, dann hatten natürlich die Arrangeure damals auch ganz andere Möglichkeiten, die Stücke zu arrangieren. Das haben diese Orchester heute zum einen nicht mehr und zum anderen sind halt alte Techniken verloren gegangen. Es gibt so irgendwie die, wie heißt die, La Escuela?
Ja, ja.
La Escuela del Tango de la Ciudad de Buenos Aires.
Ja, so ähnlich, ja.
Die der Wachowski gegründet hat und da auch noch die alten Meister eingeholt hat, um eben diese Techniken zu retten. Ich glaube, der hat auch, weiß nicht, vor 25 Jahren gegründet oder so, da ist er ja. Das sind aber natürlich irgendwie auch überschaubare Mengen an Musiker, die das können. Ja, also das ist für mich persönlich eigentlich der Grund, warum ich eigentlich die Originale aus der goldenen Epoche spiele und nicht die Coverversions. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich dann aber schon manchmal tue, es gibt schon Veranstalter, die explizit auf mich zukommen und sich wünschen, zumindest eine der zeitgenössischen Tango zu hören. Ja.
Was meinen die dann damit? Meinen die einfach ein aktuelles Orchester oder meinen die damit wirklich sowas wie Cotan Project?
Nein, die meinen schon aktuelle, eh so Romantica oder Sextetto Milonghero oder wie sie alle heißen, genau. Ich spiele dann manchmal, weil sie mir persönlich eigentlich gut gefallen, Tango Rolotte, französisches Orchester, die recht gut D'Arienzo und Biaggi interpretieren können. Manchmal passt es von der Stimmung dann tatsächlich hinein. Ja. Es kommt wirklich auf die Milonga an. Aber im Grunde genommen mache ich es eigentlich nicht und ja, wenn man mich als DJ engagiert, weiß man, was drinnen ist bei mir.
Also wird nicht gemischt. Die großen Firmen haben wir besprochen und wir haben auch gesprochen, dass du zum Beispiel Canaro auch eher vermeidest, außer jetzt in Milongas. Was kann man zu den anderen Orchestern sagen? Die gibt es ja so Evergreens, wo man sich denkt, naja, aber die muss man spielen. Also sich Poema von Biaggi, das wäre so ein Klassiker natürlich, wenn man das hört, die ersten 2 Nanosekunden hört, weiß man schon, woran man ist. Das kann nicht schief gehen. Aber gibt es von diesen ganzen Orchestern
auch für dich welche, die du auf jeden Fall grundsätzlich immer auslässt? Also das, wo du denkst, das ist einfach nichts. Also das passt auch nicht zu dir und da würdest du selbst nie tanzen wollen, die du dann wirklich bewusst auslässt.
Also jetzt von den klassischen.
Das ist die zweite Linie sozusagen dahinter.
Aus der Goldene.
Layla und ja, De Angelis und
Gobi. Ja, also De Angelis spiele ich in den letzten 2 Jahren so hin und wieder mal. Das passt manchmal ganz gut. An sich, ich liebe De Angelis mit Walzer. Die Tango sind für mich manchmal ein bisschen langweilig. Aber es gibt Stücke, die eine gewisse Dynamik haben und die meistens für mich so im ersten Drittel einer Milonga ganz gut hineinpassen, spiele ich manchmal, also nach Gefühl. Was ich zum Beispiel auch nicht spiele, obwohl ich es eigentlich gerne höre, ist eben Varela. Weil Varela mir auch überhaupt gar nicht irgendwie in diese Dynamik meines Sets hineinpasst. Ja.
Also auch nicht einmal am Anfang einer Milonga, wo so die Begrüßungstanda ist auch unvorstellbar.
Dafür wäre mir Varela eigentlich viel zu aufgeregt.
Okay.
Für die erste, zweite Tanda. Ja. Also das ist eigentlich irgendwie so, Varela, finde ich, sind so Stücke Tandas, wo die Leute dann so ein bisschen aufgeganzelt sind. Ja. Das kann ja auch eine lustige Stimmung machen. Ja. Nur mir persönlich passt es nicht hinein, aber ja. es gibt Stücke, die mir sehr gut gefallen, ja. die ich auch so höre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es spezielle Momente gibt, eher auf Marathons, wo das passt. Ja. Genau, dort eher. So wie es eben auch Orchester gibt oder Stücke, die auf Marathons passen und auf Milongas gar nicht funktionieren. Also mir geht das zum Beispiel mit Decaro so oder mit Firpo so. Das kommt auf so wöchentlichen Milongas, wo Leute einfach so hinkommen, um sich ja sozusagen ihre Wochenration abzuholen, ne? Und dann entweder gerne etwas hören, das sie kennen, ja, oder vielleicht schon gern auch etwas Moderneres hören wollen, um halt sich, sag mal, auszutoben. Ja? Passt das einfach nicht so hinein. Ja? Hingegen, wenn ich zum Beispiel auf Marathons Decaro mal spiele oder Gobi spiele ich zum Beispiel sehr gerne. Oder zuletzt auch mal Firpo gespielt, dann sind das so Glanzpunkte. Ja? Und auf das stehen die Leute dann meistens schon auch sehr. Also es sind halt eben auch Dance of Marathons, die erstens meistens von der Musik doch einige Ahnung haben und zweitens natürlich über 3, 3,5 Tage schon extrem viel Musik gehört haben.
Was sind dann so klassische Einstiegsstücke für dich oder Einstiegsorchester für dich bei wöchentlichen Milongas? Das Ganze mal das Eis zu brechen quasi.
Naja, das Eis zu brechen, das kommt auch immer sehr auf die Situation an. Und du kennst sicher ja die Situation, dass bei den ersten 2 Tandas vielleicht noch nicht so viele Leute da sind.
Oder die stehen herum und reden halt, was weiß ich.
Genau, richtig. Aber ja. Es gibt auch die Situation, es sind schon wirklich sehr viele da. Grundsätzlich ist mein Ansatz eigentlich immer so, dass ich versuche, mein Set so zu starten, als würde es schon eine Stunde laufen. Weil das für die ankommenden Gäste viel, viel stimulierender ist, als wenn wie viele DJs das machen, eben am Anfang dann so die Klassiker von Lomuto und Demare spielen und versuchen, so einen Bogen zu machen. Also dieses Bogenkonzept habe ich persönlich ohnehin noch nie verstanden. Oder dieses Wellenkonzept, ja, oder jetzt muss ich etwas spielen, um zu pushen. Das hat sich mir noch nie erschlossen. Es kommt immer auf die Situation an für mich. Und genau, und das ist so ein Grundsatz. Ich versuche irgendwie mir vorzustellen, ich spiele schon eine Stunde, was würde ich jetzt spielen? Ja. Okay. Wie, wenn die Tanzfläche schon voll wäre.
Mhm. Und wenn du eine komplexe Tanda gespielt hast, also Pugliese, bleiben wir mal dabei, oder Troilo, kann auch verflucht komplex sein und schwierig. Also
für Anfänger nicht leicht zu tanzen sein. Ist dann gesichert die nächste Tante etwas, die ein absoluter Burner ist, ein Bestseller, da können alle auf die Tanzfläche kommen oder kannst du das, segierst du manchmal das Publikum?
Nein, ich will sie überhaupt gar nicht segieren, ich will ihnen ein gutes Gefühl geben, ganz grundsätzlich. Ich lache nur deswegen, weil das ist so eine uralte DJ-Diskussion, also so eine Frage, was spielst du nach Pugliese oder was kann man nach Pugliese spielen? Diese Frage findet man auch immer wieder in DJ-Foren. Grundsätzlich sage ich mal, du kannst nach Pugliese alles spielen.
Ne? Ja.
Wenn du es im Griff hast. Und
aber die Frage war eher gerichtet jetzt nicht, welches Orchester darf es wagen, nach Pugliese zu kommen, sondern die Frage ist, wie gehst du um mit der Komplexität sozusagen in der nächsten Tanda? Darf die dann anschließen daran? Oder wird sie so simpel sein, Tarenzo zu Tarenzo kann jeder tanzen, weil der Rhythmus, der ist nicht verfehlbar.
Das kann sehr viel unterschiedlicher sein. Das, was ich nicht machen würde, ist ein Orchester zu spielen, das so in einer Entwicklungslinie steht. Ja? Also Gallo oder Laurenz nach Pugliese muss ich nicht unbedingt haben. Kann manchmal funktionieren, ja? Aber ist schon sehr nah aneinander. Ja? Da versuche ich schon eher einen Kontrastpunkt zu setzen. Und außerdem, ich habe die Cortina. Ja. Mit der Cortina kann ich natürlich schon auch noch einmal kräftig was steuern.
Ich spiele mal unsere Cortina, unsere Gesprächscortina wieder rein. Wir werden auch über Cortinas reden natürlich, aber es kommt die Gesprächscortina. Wir haben vorhin gesprochen über abgelehnt werden und wobei ich vermute, du lehnst aber auch ab. Also man muss es immer von beiden Seiten sehen. Also man lehnt ja auch selbst oft genug ab und weiß vielleicht nicht einmal, warum man ablehnt, oder? Man will das irgendwie halt nicht. Oder mit dieser Person es auch nicht. Oder öfter nicht. Und mit anderen schon öfter. Das ist halt so. Und da muss man eh verstehen dann, wenn es andersrum auch passiert. Ne? Aber verwandt mit dem Thema wäre jetzt das Thema eigentlich in der Gesprächsmelange. Passiert das, dass Leute, oder ist es da schon passiert, dass Leute währenddessen zu dir kommen an den Tisch und sagen, was ist denn das für Schaus, spürst du mal was Gescheites? Oder dazu kann ja niemand tanzen oder keine Ahnung was. Oder auch umgekehrt, dir ein besonderes Feedback geben, währenddessen sagen, das war aber jetzt super, das war großartig und man möchte gar nicht aufhören. Oder gibt es Feedback noch Tage danach per E-Mail oder Facebook oder wo auch immer du erreichbar bist? Gibt es auch heftige Beschwerden? Oder hat es das schon gegeben? Also unfällig quasi, kommunikative.
Also wenn ich jetzt so die letzten, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre betrachte, würde ich sagen, gab es keine heftigen Unfälle oder keine heftigen Reaktionen, aber sehr viel Feedback, das auf jeden Fall. Also so diese Art von Feedback, wie du sie gerade beschrieben hast, das spürst du da oder spiel mal was Gescheites. Das kommt in der Regel, wenn, dann eigentlich nur eher von vertrauten Personen, die einen irgendwie ein bisschen aufziehen wollen. Was sehr wohl das eine oder andere Mal, also wirklich ganz wenige Male, ja, kam, ist, dass halt Tänzer kommen, die sich in irgendeiner Weise einen anderen Stil wünschen. Ja. Also die sagen, kannst du jetzt nicht mal irgendwie was Modernes spielen, zum Beispiel? Ja, also sowas kommt. Aber Feedback bekomme ich an sich sehr, sehr viel. Ja. Meistens direkt auf der Milonga. In Deutschland ist die Feedback-Kultur wesentlich mehr ausgeprägt als bei uns, muss ich auch dazu sagen. Was ich auch sehr beobachtet habe die letzten Jahre und ich denke, das ist einerseits ein Verdienst von sozialen Plattformen, andererseits auch ein Verdienst von Plattformen wie Tango Tunes oder Tango Time Travel, Tango Sparks etc., dass die Leute wesentlich mehr Wissen über die Musik haben. Ja. Also das, was mir schon hin und wieder passiert, ist, dass jemand kommt und sagt, wow, Remem Pranzer als letzte Nummer in dieser Tanda, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, das war jetzt wunderschön. Ja. Also sowas in der Art. Ja. Und das freut dich als DJ natürlich total, weil du weißt, hey, da hat jetzt jemand so etwas getanzt, der hat echt kapiert, was du beabsichtigt hast eigentlich. Ja. Das fällt mir auf, also es gibt immer mehr Musik-Know-how. Ja. Und im Wesentlichen ist das Feedback eigentlich immer, dass sich die Leute halt wohlgefühlt haben und ihnen die Musik gefallen hat. Das kommt schon sehr stark.
Mhm. Zurück zu unseren Tandas, also unseren Gesprächstandas. Es gibt ja nicht spielbare Musik, also in Buenos Aires würde man, glaube ich, geköpft werden, würde man Carlos Gardel Originalmusik spielen, also nicht jetzt in einer Version eines anderen Orchesters, aber Originalmusik spielen. Es gibt aber auch Adios Muchachos, kam das bei dir jemals vor, dass es gespielt wurde? Da gibt es ja einen Zusammenhang mit Gardel, also in Argentinien zumindest. Mhm. Man munkelt, das wäre das letzte oder eines der letzten Stücke gewesen, das er aufgeführt hätte, bevor er dann bei diesem Flugzeugabsturz eben ums Leben gekommen ist. Und deswegen ist Adios Muchachos, also Pfiat euch Burschen, quasi in Wien gesagt, ein nicht spielbares Stück. Ja, obwohl es nett zu, also es ist super toll zu hören und man könnte auch gut dazu tanzen. Also die Frage ist eigentlich dann in Wahrheit, wie sehr hältst du dich an die Buenos Aires Rules und Guidelines auch hier in Europa?
Also jetzt dieses konkrete Beispiel ist ganz einfach zu beantworten. Ja, ich spiele es so hier und da. Wenn ich allerdings merke, es sind Argentinier da, dann spiele ich es aus Respekt nicht, weil ich weiß, sie wollen es nicht. Genau, das ist sehr einfach zu beantworten. Da muss ich auch sagen, das ist ihre Geschichte nicht meine, nicht unsere hier. Aber ich kann es nachvollziehen, prinzipiell. Es gibt ja auch andere Stücke auch mit einer ähnlichen Konnotierung, wie zum Beispiel Plegaria, von dem ja gesagt wird, das wurde in den KZs gespielt. Mhm. Ja. Also wurden gezwungen, es zu spielen. Mhm. Da muss ich sagen, da kenne ich ein bisschen so die Geschichten dazu, aber ich habe keinen belegten historischen Background dazu. Also,
alles zu riskant und daher lieber nicht.
Na, ich spiele es schon auch, ja. Okay, es schon. Ist ein wunderschöner Tango auch, ja. Mhm. Und ich kenne die Geschichte dazu hinter zu wenig. Ja. Wenn jetzt heute jemand zu mir kommen würde und mir das in irgendeiner Weise konkret belegen könnte, ja, oder irgendwie historisch erklären könnte, genau, dann hätte ich vielleicht mehr Respekt davor, aber ich weiß zu wenig davon und ich finde es eine wunderschöne Dame und spiele es auch.
Mhm. Machst du währenddessen eigentlich Notizen? Du machst es schon so lange, dass es vielleicht nicht mehr brauchst, aber gibt es dann immer noch den Fall, dass du dir Notizen machst und sagst, naja, die Tanda hat jetzt eigentlich da nicht funktioniert und wird wahrscheinlich woanders aber auch nicht funktionieren. Oder ein bestimmtes Stück kommt doch nicht so gut an oder die Qualität ist noch hoch, so nicht so hoch und deswegen sagst du dir, okay, das vermeide ich halt jetzt in Zukunft.
Ich habe ein Bewertungssystem in meiner Bibliothek, nach Sternen. Und wenn ich merke, naja, das ist jetzt ein Stück, das nehme ich jetzt nicht mehr so in meine Tanda-Auswahl hinein, dann wird's, also dann sinkt die Bewertung.
Mhm. Ich meine, du nutzt die Sterne von diesen Musikprogrammen und meistens 1 bis 5 Sterne,
ja, genau,
wenn ich das richtig verstehe.
Genau, richtig, ja. Genau, richtig.
Und ich versuche es, dich rein zu empfinden. Ich nehme an, 3-Stern-Stücke können mal vorkommen, aber eher selten. Und 2 Sterne, 1 Stern wird nicht gespielt.
So ist es.
Sehr gut. Experimentierst du eigentlich auch manchmal im Sinne von, also wenn du merkst, also das Publikum wird es zulassen oder es sind wenig Leute da und es sind lustig aufgelegt, also eine Tanda mit einem einzigen Titel zu spielen, mit demselben Titel, was weiß ich, zum Beispiel El Choclo, aber von verschiedenen Orchestern. Mhm. Wir haben gesagt, es gibt bei dir keine Mixtanga mit verschiedenen Orchestern. Mhm. Fällt das daher jetzt auch in diese Regel oder könnte ich dir Hafer stechen und sagst, aber das probiere ich jetzt. Dasselbe Stück von unterschiedlichen Orchestern und die Leute, schau mal, wer erkennt, dass das dasselbe Stück ist.
Nein, mache ich nicht. Also erstens, weil ich irgendwie auch die Leute nicht pflanzen will. Ja. Mhm. Also ich spiele nicht mit den Leuten. Und weil es mir persönlich selber, glaube ich, auch einfach zu öd wäre.
Kurze Gesprächs-Cortina wieder. Ganz anderes Thema, ganz anderes, es stimmt ja nicht, es ist ja dasselbe Thema, aber es ist nicht die Musik, sondern die Technik. Mhm. Ja? Was nutzt du? Was brauchst du? Was wäre dir viel zu viel an Technik sozusagen? Weil man sieht ja oft, habe ich in Wien schon erlebt, dass jemand gekommen mit einem großen DJ-Mischpult, gefolgt von einem kleinen Mischpult und dann der Computer auch noch. Also der Tisch war, der konnte die ganzen Geräte gar nicht mehr fassen, so groß waren die Geräte. Was dann auch dazu geführt hat, dass die Cortina mit 20 Minuten Verspätung begonnen hat, weil es gab einen Kabelbruch und das, bis man da drauf gekommen ist, mehr Geräte bedeutet, man braucht mehr Kabel. Aber was denkst du dir, wenn du siehst, dass da ein Tango-DJ so ein richtiges Clubbing-DJ-Mischpult hat, vor sich hat?
Was ich mir dazu denke,
ja,
wenn ich den
wirklich,
sehe?
Ja.
Ja, dass er sich so ein Club-DJ-Feeling verschaffen möchte und es ihm auch um Tango geht, aber ganz eindeutig auch um was anderes, ganz offenbar. Ja. Weil es ist erstens nicht notwendig und zweitens meistens eigentlich auch gar nicht zuträglich. Weil, also ich selber bin diesbezüglich schon Purist. Ja. Ich habe da auch in Wien sehr viel gelernt von Leuten, die sich hier wirklich sehr, sehr intensiv mit Digitalisierung beschäftigt haben. Ich glaube, zufälligerweise ist Wien tatsächlich halt auch einer der Hotspots, was Digitalisierung betrifft.
Wir müssen den Namen erwähnen, Christian Gsell, Martin Haslener.
Ja, also Tango Tunes auf jeden Fall, Tango genau. Tunes. Aber gelernt habe ich natürlich sehr, sehr viel von Martin Haslener, mit dem ich ja auch die Crossover Milonga gemacht habe über viele, viele, viele Jahre. Und der da wirklich ein Spezialist wäre eigentlich fast untertrieben, ja? Einfach ein Nerd ist. Ja? Und also der auch ein ganzes Wochenende damit verbringen kann, um die richtige Geschwindigkeit bei der Überspielung einer Shellac zu finden. Sogar einige Tage oder dann eben auch unterschiedliche Kabel ausprobieren und so weiter. Aber ein Purist deswegen, weil sich einfach, und es ist ja auch logisch herausgestellt hat, die kürzeste Kette macht die wenigsten Probleme und verändert am wenigsten das Signal. Und für einen DJ ist es halt schon extrem wichtig, gutes Ausgangsmaterial zu haben. Also wenn wir bei der Technik sind, muss ich bei den Files anfangen. Und hier ja irgendwelche, ich sage es jetzt einmal salopp zusammengeklauten MP3s oder YouTube-Dinge herunterzuladen, finde ich ein bisschen einen Betrug am Kunden, am Tänzer. Mhm. Also ich ärgere mich wahnsinnig, wenn ich einfach einen Tarienzo höre in einer MP3-Qualität, die wir vor 25 Jahren gehört haben, wie das üblich war. Und wir alle wissen, um 99 Cent oder 1,49 bekomme ich das in guter Qualität. Ja. Und also man muss bei den Files anfangen. Und da kann ich wirklich nur sagen, das sollte man nicht sparen. Und ich sage, wenn ich jetzt als DJ mir ein Grundset zulege mit, weiß nicht, 250 Tangos, mit denen ich einmal ganz gut durchkomme und dafür 300 Euro bezahle, und ich lege das nicht 2, 3, 4 Mal irgendwo auf, dann habe ich das erinnern. Also das würde ich fast als Verpflichtung sehen für einen DJ. Ja? Und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass Veranstalter darauf mehr achten.
Ja? Es gibt ja eine Milonga in Wien, da legt der Veranstalter definitiv Wert darauf. Die findet aber auch nicht jede Woche statt, im Preishall. Da habe ich gelesen, die Voraussetzung ist, du musst komprimiertes Material verwenden.
Ja, genau. Ja, das ist absolut richtig und das ist ja schon einmal irgendwie das Minimum. Ja. Und genau, und dann kommt es halt zur Hardware-Technik. Ja. Und da spiele ich einfach mit einem Analog-Digital-Wandler. Ich hatte schon sehr teure, ich spiele jetzt mittlerweile relativ lange mit Scarlett Focusrite. Damit komme ich eigentlich sehr gut durch. Auf großen Veranstaltungen bekomme ich manchmal etwas zur Verfügung gestellt, weil die Veranstalter dann halt selber investieren. Mhm. Ist gut. Und genau, und von dort geht man dann, je nachdem, was man zur Verfügung hat, entweder in einen Mischpult, in einen Verstärker oder manchmal auch direkt in Aktivboxen hinein. Wobei ich persönlich so ein bisschen ein Problem habe mit digitalen Boxen, ja, weil da die Veranstalter, je nach Veranstalter, ja, manche kennen sich einfach nicht aus und kaufen halt irgendwas. Und wenn man jetzt digitalisierte Shellacs, die nicht unproblematisch sind zum Abspielen, auf irgendwelchen mittelprächtigen digitalen Boxen abspielt, dann kann das grausam klingen. Ja. Diese eine Milonga, die du erwähnst im Preilsaal, also
Bernhard Geberger.
Der Bernhard hat das im Griff. Ja. Mhm. Das sind, dort kann man wunderbaren Sound spielen. Ja. Und das ist eigentlich schon die Kette. Ja, und Kabeln sind interessanterweise schon auch.
Mhm. Doch, du bist ein Anhänger ein der Kabelfraktion, der Kabelfan-Fraktion.
Ja,
redest du jetzt nicht von USB-Kabeln, sondern von den.
Von den Audiokabeln. Genau, mhm. Ja. Nee, da, also das ist einfach die Erfahrung. Da gibt es einfach Unterschiede. Ja.
Mhm.
Und der Preisunterschied ist jetzt nicht so riesig und man hat dann einfach gutes Material. Und ich habe meinen Laptop, ich habe gute Files, ich habe ein gutes Audio-Interface und dann hoffe ich darauf, dass ich in eine Milonga kommen muss, entweder einen guten Verstärker, Mischpult, Boxen gibt.
Bleibt die Frage, was die Software ist, mit der du selbst dann abspielst?
Ich verwende aktuell als Bibliothek Swincien anstatt iTunes, weil das kann man ja nicht mehr verwenden. Als Bibliothek und als Player verwende ich Embrace.
Mhm. Ja. Das habe ich von dir gelernt und bin auch total glücklich damit.
Ah ja, ja. Okay, na, das freut mich, ja. Ja. Na, Embrace ist wirklich eine spezielle, gibt es leider nur für Mac, ja.
Mhm.
Also insofern auch sehr speziell, weil der Programmierer selber ein DJ ist, zwar nicht Tango, aber Social Dance. Und der hat das wirklich für Social Dance DJs abgestimmt und es ist ganz wunderbar und gibt es mittlerweile kostenlos her sogar. Also es ist unglaublich.
Ja, da muss man so sagen, es schaut sehr simpel aus und man hat das Gefühl, also angenommen, man würde dich buchen zu einem großen Festival, Istanbul, ja. Ja, aber kann ich da mit Embrace überhaupt auftreten? Also muss das nicht auch schon visuell was hermachen, was dann auf meinem Bildschirm abläuft? Aber darum geht es ja eigentlich nicht, oder?
Nein, das wäre ja wurscht. Nein, also ich bin immer verwundert und bewundert DJs, die da zum Beispiel mit Traktor-Software kommen, die ja eigentlich so typische Club-DJ-Software ist und ich muss ja nicht mischen bei Tango, die ja total überladen ist und hier blinkt und dort blinkt und dann...
auch fehleranfällig, dann ist da, durch man sie falsch bedient vielleicht, kurz mal, wenn man...
Auch, ja genau, das hat Embrace abgefangen, eben auch durch Features, dass man eben nicht, wenn man irrtümlich irgendwo hintippt, da plötzlich die Milonga stoppt. Ja. Ja,
man kann zum Beispiel, und das führt uns jetzt zum nächsten Gesprächsthema, bei Embrace natürlich großartig ausfäden. Und zwar sogar, ich habe ein Skript gefunden, mir installiert, da kann ich automatisch ausfäden. Das geht dann halt auch langsam runter auf Null und springt automatisch natürlich zum Beginn des nächsten Stücks. Das wird dann der Beginn der nächsten Tanda sein. Aber die Lautstärke geht wieder vollautomatisch zurück auf den letzten Stand. Und ich finde das großartig. Ich muss nicht zwei Dinge gleichzeitig machen, stoppen und Lautstärke regeln, sondern das macht es für mich.
Aber wo fällt es so aus, also bei Cortinas?
Das ist jetzt eine Frage, die ich auch an dich stellen würde. Wo fähre ich aus bei Cortinas? Meine Philosophie ist, wenn es musikalisch passt in der Musik der Cortina jetzt, ich würde gerne auch in der Cortina ein Stück, das jetzt nicht Tango ist, einen Chorus hören, zu Ende hören und nicht mittendrin abstechen. Mhm. Und wenn dann die Bridge anfängt, also das Zwischenstück, das dann zwei solche Verse miteinander verbindet, dann kann man ausblenden. Wenn man Pech hat, dauert halt so ein Chorus länger, über eine Minute drüber, dann ist es halt über eine Minute drüber. Mein Gott, macht ja nichts. Aber ich würde es nicht einfach so vollautomatisch bei Punkt 30 Sekunden nach Start ausfaden, vollkommen egal, was da gerade los ist. Also ich möchte meinem Publikum auch gerne mal bieten, dass sie eine bestimmte gute Musik auch hören können. Und wenn die gute Musik spannend wird ab der 50. Sekunde, dann wird die eben auch gespielt und nicht mittendrin aufgehört. Ich glaube, das aus meiner Sicht führt das auch unbewusst, man kriegt es vielleicht bewusst gar nicht mit, aber unbewusst führt das zu einem guten Gefühl, weil es mit Musikalität zu tun hat.
Auf jeden Fall, klar. Also, ich schneide meine Cortinas.
Und im Sinne von, dass sie nicht von Null weg gespielt wird, wenn der Anfang nicht passt? Oder?
Genau, richtig. Mhm. Also ich suche mir immer bei einem Musikstück eine Passage raus, die meistens dann schon etwas dynamischer ist. Weil ein Stück, das ganz langsam oder leise beginnt, eignet sich nicht als Cortina, weil es sollte mir eine Cortina sein, und etwas unterbrechen. Und ich suche mir dann eben die entsprechenden Passagen heraus und schneide sie mir zusammen und fede ein und fede aus.
Mhm. Aber auch nach dem Schema wie ich, also es muss passen.
Es muss passen, ja.
Was machst du, wenn Leute tanzen? Spielst du dann das Stück fertig? Also wenn du merkst, die tanzen wirklich, die wollen bis zum Ende tanzen. Keine Ahnung, ein ja, Salsa, ja, da passiert das ganz gerne.
Ist eine gute Frage, ja. Also bei meinen geschnittenen Cortinas funktioniert das natürlich nicht, weil die fäden dann einfach aus, dann ist es vorbei. Ja. Ich habe natürlich Cortinas, das mache ich allerdings nicht auf Melongas, das mache ich nur auf Marathons. Da weiß ich, das kann zum Tanzen anregen. Und wenn die Stimmung gut ist, dann gibt es immer Leute, die dazu tanzen. Und wenn eine bestimmte Menge auf der Tanzfläche ist, dann lasse ich es laufen. Es ist aber meistens problematisch, weil 5% der Milonga tanzt dazu vielleicht, ja. Und dann geht das irgendwie, weiß nicht.
Der Rest schaut schon böse zu dir.
Ja, und der Rest wartet eigentlich auf die nächste Tanda. Also ich persönlich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Tanztandas, die man ausspielt. Ja. Soll die Stimmung heben, die Leute sollen gut drauf sein, aber in Wirklichkeit warte ich eigentlich auf die nächste Tanda. Und ich werde auch meine Cortinas demnächst auch wieder mal überarbeiten. Meine Cortinas sind so zwischen... Die kürzesten sind 45 Sekunden, das ist noch okay. Die meisten sind eher so 50 bis 60 Sekunden. Und meiner Meinung nach ist es eigentlich fast für Milongas schon zu lange. Ich merke es auch bei mir selber. Ich stehe schon dann da eigentlich, bring mich in Position. Ja, und man versucht ja dann ja auch schon Kontakt aufzunehmen. Und wenn die Cortina dann dauert und dauert und dauert, dann geht jemand weg, dreht sich um, jemand stellt sich dazwischen.
Ja.
Also ich habe es ganz gern, wenn die Cortina dann auch ein bisschen zügig ist.
Ich habe mir vor kurzem ein Buch gekauft von einem Steve Darmo, heißt The Ultimate Tango DJ Handbook. Da ist eine Zusammenstellung von in Summe 1000 Tandas, also nicht 1000 Tango-Stücken, sondern 1000 Tandas, die er zusammengestellt hat und beschreibt in Einzelkapiteln einzelne Orchester. Zum Thema Cortina sagst du, er hat früher auch mit geschnittenen Stücken begonnen und dann hat er mal wo aufgelegt und dann wollten die Leute unbedingt dazu tanzen und haben sich quasi beschwert, dass er das jetzt nicht fertig spielen kann, diesen Salsa. Auf jeden Fall, seine Philosophie ist, was Cortinas betrifft, und darum druckt er auch diese 1000 Tandas ab. Er sagt, es gibt nichts zu betrügen, weil Tango, es gibt ja absehbar viele Stücke aus der Goldenen Ära. Sollen es 1000 sein, aber die gibt es und es kommen keine mehr dazu. Die Zeit ist vorbei. Also wir können uns nicht zurückspulen, es wird nichts Neues aufgenommen mehr aus den 1940er Jahren, das geht einfach nicht. Das heißt, die Stücke gibt es, die kennt man auch und es geht in seinem Buch eher darum, wie er sie zusammenstellt und da macht er kein Geheimnis draus. Er meint aber, das, worin er sich dann wirklich unterscheidet von anderen, also auch selbst wenn man seinen Tandas übernehmen würde, wo er sich dann wirklich unterscheidet von, oder wo wir DJs uns alle voneinander unterscheiden, sind eben die Cortinas selber. Und ich erlebe auch hier unterschiedliche Varianten von Cortinas, welche, die sehr zurückhaltend zurückgenommen sind, so leichter Jazz sind. Dann gibt's die klassischen Lindy Hop Jazz Tanzstücke, die auch sehr gerne in manchen Milongas standardmäßig immer wieder vorkommen. Es gibt Milongas, wo fast nur Salsa dazwischen gespielt wird und so weiter. Was ist deine Philosophie, was die Cortinas betrifft? Oder wie siehst du eigentlich den Stellenwert der Cortinas, der Musik in der Cortinas für den Erfolg einer Milonga ausschlaggebend?
Ausschlaggebend für den Erfolg einer Milonga ist vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber er hat schon, Cortinas haben schon einen großen Einfluss auf die Gesamtstimmung, das auf jeden Fall. Also Cortinas habe ich immer sehr ernst genommen. Cortinas sind für mich einfach Teil der Veranstaltung. Und für mich ist das ein Stimmungsaufheller. Also es kann, wenn es mich einmal zum Tanzen animiert, ist es ja schon mal gut. Ich habe ganz früher versucht, irgendwie auch so ein bisschen subtile Messages in die Cortinas unterzubringen, aufgrund der Texte. Das funktioniert nicht. Die Leute hören einfach nicht zu. Manchmal passt es auch vom Sound her nicht, weil man es nicht richtig hört. Also geht es mir eigentlich irgendwie darum, die Leute emotional irgendwo zu erwischen und sie sozusagen auch, es ist ja, geht ja irgendwie auch darum, dass man von der letzten Tanda so ein bisschen gecleant wird und für die nächste Tanda offen ist.
Ist da das Konzept eher, dass die Cortina, was ihre Musikalität, ihren Rhythmus betrifft, ihre Intensität betrifft, auf die nächste Tanda vorbereiten wird?
oder eher ein Schlussstück ist zur Tanda davor?
Nein, das mache ich nicht an sich. Das Einzige, was ich als Gag so hier und da habe, aber checkt eigentlich auch niemand. ich habe, wie heißt die, hilf mir kurz, in den 80er Jahren dieser Teenie-Film.
Ach Gott, da gab es ja doch einige. Flashdance oder sowas?
Nein, so in nein, sowas ganz Romantisches.
Was Romantisches?
Ja, sowas ganz Romantisches.
Oder? 80er Jahre?
Ja.
So, mit Sophie mach so.
Ja, genau.
La Bombe die Väter.
Ja, genau, genau. Okay. La Bombe, genau. Da gibt's ja, da habe ich irgendwie 2, 3 Stücke herausgeschnitten und die spiele ich dann manchmal zum Beispiel noch einen sehr romantischen Die Sally oder romantischen.
Also da nimmst du die Stimmung auf quasi.
Da nehme ich die Stimmung auf, aber eigentlich mehr als Gag, ja. Oder ich habe auch Je t'aime geschnitten.
Und das wird dann mit das Licht gedimmt.
Aber das ist es eigentlich schon irgendwie. Also hauptsächlich geht es mir darum, irgendwie ein bisschen emotional gute Stimmung reinzukriegen.
Mhm. Was mir auffällt bei Tango tanzen, also ich, wenn ich Tango tanze mit sehr vielen Partnerinnen, ich genieße das mit jeder Faser. Und ich könnte auszucken und einen Schreikrampf kriegen, wenn da eine Tanda gespielt wird, die gerade für mich persönlich ist, ja. Wasser gibt's im Leben, das hört man halt. Und dann, ohne Pause, knallt die Cortina rein. Und ich hatte nicht, ich konnte nicht ausatmen oder noch nachspüren und so weiter. Geht's dir so wie mir und du nimmst du dann auch bei Selbstrücksicht darauf? Okay, danke.
Absolut. Nee, also mir tut das auch körperlich weh. Auch wenn während der Tanda der nächste Tango ohne Pause blitzartig beginnt. Ja. So wie du sagst, ich habe nicht mal ausgeatmet und ich bin eigentlich noch in der Umarmung. Ja, na, also mag ich auch nicht. Dafür ist zum Beispiel dieser Embrace auch perfekt.
Da kann man nämlich Pausen einstellen. Da
kann man Pausen einstellen.
Die dann automatisch eingehalten werden. Mhm. Genau. Und die kann man auch währenddessen regeln. Das kommt nämlich noch dazu. Also man kann vorbereiten und sagen, vor der nächsten Cortina 5 Sekunden, aber vor dem nächsten Stück in einer Tanda nur 2 Sekunden.
Und so. Es liest eben auch das letzte und nächste Pfeil aus, also die Pausen. Weil es gibt ja auch Files, wo du dann plötzlich irgendwie 2 Sekunden.
Aber länger noch, habe ich auch schon erlebt.
Genau. Ja. Und das liest das aus und du hast immer perfekt 2 Sekunden dazwischen.
Genau. Wirst du nervös, wenn es gegen das Ende einer Milonga geht? Man muss jetzt rechnen, ja. Also die Milonga ist aus, keine Ahnung, um 23, um 24 Uhr oder um 2 in der Früh. Und es ist die Frage, was spielt man jetzt noch? Was geht sich denn noch aus? Ja.
Nervös, ne? Also eher umgekehrt. Ja. Nervös bin ich, wenn, dann eigentlich am Anfang, ja, bei großen Veranstaltungen. Aber so eine, diese gute Art der Nervosität.
Ja, das einen konzentriert macht. Ne?
Genau, dieses Lampenfieber, genau. Mhm. Und auf das stehe ich ja eigentlich auch sehr auf dieses Gefühl. Am Schluss einer Milonga ist es keine Nervosität, sondern eine totale Konzentration, Fokussierung. Ja. Also beim Marathon sitzt man dann schon einmal 4,5 Stunden da und dann gibt es eigentlich nur 2 Situationen. Entweder du merkst, du musst die Leute einfach wirklich von Tanda zu Tanda halten, ja, weil sie, ich habe meistens auf Marathons, es hat sich irgendwie so, ich habe mir irgendwie den Ruf auf Marathons erarbeitet, immer das letzte Set zu machen. Und da geht es aber darum, die Leute zu halten. Mhm. Und da gibt es diese 2 Situationen, man muss sie von Tanda zu Tanda halten. Ja? Das heißt, jede Tanda muss einfach super tanzbar sein, ja? Bis die Füße ganz kaputt sind, bevor die Leute gehen. Oder aber du spürst schon, die Leute sind derartig im Flow. Und es ist vollkommen klar, was jetzt die letzten Tandas sein werden. Das sind so die 2 Situationen, die ich kenne eigentlich.
Was ist dann die letzte Tanda? Was spielst du da gerne? Bleibst du da komplett im Programm drinnen und wenn die ganze Milonga oder Goldene Ära war, dann ist halt auch die letzte Tanda Goldene Ära? Oder ist das dann der Platz, wo du ein bisschen freier wirst und experimentierst und da kann es dann auch vielleicht sogar wirklich Neo-Tango geben, Tango Nuevo geben? Oder sprechen wir vom 5. großen Tango-Orchester, Astor Piazzolla, ja, den man ja selten hört, weil er das gar nicht, er wollte es nicht zumindest, er hat gesagt, meine Musik ist zum Hören.
wir Tänzer sagen, ja und, aber ich will gern tanzen dazu, zu manchen Stücken. Auch wenn man großen Respekt hat, vor allem wenn man die Vorbilder sieht in manchen Filmen, was die machen können, so Lieber Tango zum Beispiel, dann denkt man sich, naja, das tanze ich dann lieber nicht, weil ich das Bild vor Augen habe, was man wirklich machen könnte dazu. Aber wie gehst du mit der letzten Tanda um?
Ja, also grundsätzlich ist die letzte Tanda für mich jetzt nicht irgendwie der Platz, irgendwie plötzlich irgendwie mich irgendwie auszuleben. Die letzte Tanda ist für mich auch genauso eine Situationsfrage, je nachdem, wie die Stimmung ist, was die Leute wollen, wie sie drauf sind, wie viel Energie noch da ist. Was, ich meine, ein Klassiker ist natürlich die letzte Tanda Polese spielen. Das passt aber natürlich auch nicht immer. Nein, das mache ich wirklich aus der Situation heraus, ja. Es ist schon eher so, dass ich natürlich zuerst einmal auf die Big Four schaue, eben Polese oder die Sali, beide bieten sich super an, aber es gibt jede Menge andere Orchester, die schöne Tandas haben, mit denen man die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen lassen kann. Ja, aber auf keinen Fall ist es für mich irgendwie, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass man sagt, die Milonga geht jetzt zu Ende und jetzt muss ich noch einmal groß aufdrehen. Ja. Das
also in diesen Filmen haben Non-Tangos, keine Ahnung, Nick Cave, Red Right Hand oder sowas, kein Platz bei dir?
Nein, das kommt meiner Meinung nach irgendwie von einem Mindset, das es schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt, ne? So wie man eben dann, so wie du zuerst gesagt hast, die guten Tänzer kommen am Schluss und bleiben dann bis zum Schluss und dann kann man irgendwie auch irgendwie die schrägen Dinge spielen. Nein, es gibt viele DJs, die nenne ich Konzept-DJs, die sind der Meinung dann, auch wenn die Milonga einfach so dahingeplätschert ist, die letzten drei Tandas müssen knallen, aus irgendeinem Grund und dann wieder auch noch lauter gedreht. Kann ich nicht nachvollziehen, fühle ich mich auch meistens unwohl dabei und ist überhaupt nicht mein Ding.
Mhm. Die letzte Tanda ist vorbei, dann folgt normalerweise die La Compasita.
Mhm.
Gibt es da Favorites, die du spielst oder Musik, die du auf keinen, also oder Interpretationen,
ja, absolut,
die du auf keinen Fall spielen würdest?
Absolut, ja. Also fallen mir sofort drei ein. Mein absoluter Lieblingstrack ist von De Angelis, La Compasita von De Angelis. Dann gibt es eine Version von einem Orchester, das eigentlich kein Tango-Orchester ist, das nennt sich, mal schauen, ob ich es mir jetzt richtig gemerkt habe, Xavier Hugo oder Hugé, glaube ich, und sein Walddorf-Orchester. Das ist eigentlich ein Orchester aus den 30er, 40er Jahren, die Swing spielen etc. etc. Die haben aber eine sehr schöne Interpretation der Compasita und es kommt dann mitten im Stück ganz überraschend eine Frauenstimme, die einen Text singt zur Compasita auf Englisch. Das ist die Diana Shore, die damals eine sehr bekannte, tolle Sängerin war. Also sehr überraschend, sehr schön. Und das dritte ist, ich glaube, das ist Anfang 60 von Canaro.
Mhm. Aber Juan D'Arienzo, die berühmte Version? Eher nicht. Ist das schon so abgelutscht?
Ja, für mich ist es einerseits irgendwie abgelutscht. Ich habe es zufälligerweise vor kurzem wieder mal gespielt.
Mhm.
Ja, ist halt irgendwie ein Klassiker mit den Pausen und die kennt jeder. Aber tatsächlich ist es mir eigentlich als Ausklang zu hektisch.
Mhm. Jetzt geht man zu aufgeganzelt,
ja,
genau, raus.
Ja.
Wobei, spielst du dann nachher noch ein bisschen eine ganz, also leise, eine ganz andere Musik, damit es nicht ganz so genau stumm wird?
Genau, genau. Mhm. Ja, ich habe so ein paar Chill-Out-Orchester, die spiele ich so, Sei Privé zum Beispiel oder Macaco, ja, einige oder Air, funktioniert auch immer.
Ja.
Sowas, es kommt drauf an. Gibt aber auch Situationen, wo, wenn ich vom Veranstalter weiß, der schließt jetzt nicht sofort den Laden, dann gibt es auch noch irgendwie ein bisschen was Lustigeres.
Tanzmusik,
ja. Oder Tanzmusik, ja, genau.
Abschließend, wenn jetzt jemand anfängt reinzuriechen und auch bei Tango DJs gibt es ein Kommen und Gehen und man muss neuen Menschen, wie mir zum Beispiel, eine Chance geben, sag ich mal, gibt es einen Ratschlag, den du geben könntest, wo du sagst, das ist so eine goldene Regel, also wenn man
die daran hält, dann kann einmal relativ wenig schiefgehen eigentlich. Und schiefgehen wird auf sicher was. Wir sind Menschen, das passiert was. Aber wenn man jetzt sozusagen das Publikum nicht ganz vor den Kopf stoßen möchte mit unnötigen Fehlern, hättest du da so Ratschläge, wie man, wenn man am Anfang steht, vorgehen sollte oder könnte?
Auch Ratschläge gebe ich nicht so gerne, um ganz ehrlich zu sein, weil ich kenne sie aus meiner eigenen Geschichte. Man geht durch Phasen durch. Ja. Und durch die muss man wie bei allem im Leben durchgehen, damit man einfach sie spürt und lernt. Aber all over kann ich schon sagen, was, glaube ich, hilfreich ist, wenn man sich darauf fokussiert oder wenn es einem mehr darum geht, zu erfassen, was hier in diesem Raum eigentlich abgeht und was ich dazu beitragen kann, dass es den Leuten gut geht und dass es nicht so sehr darum geht, den Leuten zu zeigen, was für eine tolle, coole Bibliothek ich eigentlich habe.
Wie groß ist deine Bibliothek? Geschätzt, aber tatsächlich jetzt? Schon im Tausenderbereich, also und weit drüber.
Ja, weit drüber irgendwie, ja. Also meine Bibliothek, die ich jetzt habe, ist schon sehr reduziert, weil ich erstens ja mal irgendwie alles, was MP3 war, rausgehaut habe. Weil ich auch durch Datenbank-Crashes und iTunes zu Swinzien Exporte da einige Crashes hatte, die ich nicht mehr alle nachgezogen habe. Also ich habe, aber das, was ich jetzt habe, das ist, damit komme ich wunderbar durch. Aber ich glaube, zu Hochzeiten hatte ich da sicher, weiß nicht, 50.000.
Wahnsinn.
Ja. So, ja, die Größenordnung in etwa. Aber da bin ich jetzt weit weg davon. Es ist, man braucht nicht tatsächlich so viel. In dem Kontext kann ich vielleicht noch etwas sagen, als auf deine letzte Frage. Mir hatte mal die Susanna Miller, die du vielleicht kennst, ja, etwas gesagt, das mich als DJ sehr geprägt hat. Ich habe gesagt, du Christian, wir alten Milongeros, wir kennen in unserem Leben 1000 Tangos, 1200 Tangos. Diese Tangos sind für uns wie ein Mantra. Wir kennen jeden einzelnen Tango, jeden einzelnen Takt, jede einzelne Wendung. Wir kennen das in- und auswendig. Wir hören nicht mehr auf die Musik, weil das Einzige, was uns interessiert ist, wir wollen einfach zu einer schönen Musik, in einer schönen Umarmung mit unserem Partner zur Musik gehen. Und das war für mich damals eigentlich, das hat mich richtig zum Nachdenken gebracht und hat in meinem DJing bewirkt, dass ich angefangen habe, viel mehr Dinge zu spielen, die man kennt. Ist schon sehr, sehr lange her. Und den Pfad bin ich eigentlich weitergegangen, weil ich auch gelernt habe, Stücke, die dem Tänzer kennen, entspannen sie. Und es ist vollkommen egal, ob das Anfänger sind oder die Superprofis, die jetzt eigentlich eh nicht herum improvisieren wollen zu irgendeiner Interpretation, die sie gar nicht kennen. Die Leute entspannen sich einfach dabei. Und ich habe mich ja lange Zeit irgendwie als der Udo Huber des Tango bezeichnet, weil ich eben die Hitliste rauf und runter gespielt habe. Da bin ich jetzt ein bisschen differenzierter als früher. Ja. Bin ich schon mehr in die Tiefe gegangen. Aber um darauf zurückzukommen, was man DJs, die gerade beginnen, mitgeben kann, ich glaube, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ja. Also gute, vor allem gute Tänzer wollen in einer schönen Umarmung mit dem Partner gehen oder tanzen, je nachdem, wie das
oder sich für sich
interpretiert, genau.
Das ist ein wundervoller Schlusspunkt für unser Milonga, unser Gesprächsmilonga. Ein Milonga endet mit La Compasita. Die kann ich aber nicht spielen. Also die Idee ist, wir singen sie und ich werde aber, keine Angst, liebes Publikum, relativ rasch ausblenden. Also.
Genau.
Danke fürs Kommen.
Danke dir.